Missing Link Original.
Die Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nikpasch und diese Episode ist der Auftakt zu einer mehrteiligen kleinen Serie. Ja, und diese Serie basiert auf einem Buch. Es heißt Die Schattenrepublik, ein Lobbyist packt aus, und es erscheint im Verlag Edition A, erhältlich ab dem 22. September. Ja, dieses Buch, das sind die Memoiren des Lobbyisten Peter Hochegger. Ja, die Schattenrepublik, das ist ein spezielles Buch. Es ist so speziell, dass wir uns gedacht haben, wir machen daraus eben eine kleine Serie. Ja, und nicht nur das, wir nehmen das auch zum Anlass, um etwas auszuprobieren, das ich schon die längste Zeit mal machen wollte. Wir lassen erstmals in der Geschichte dieses Podcasts auch Videokameras mitlaufen. Das bedeutet, diese Serie zur Schattenrepublik gibt's ab dem Erscheinen nicht nur als Podcast, sondern eben auch als Video, und zwar abrufbar über unseren YouTube-Kanal, die Dunkelkammer, den wir schon einige Zeit haben, wo wir bisher aber immer nur die Podcasts ausgespielt haben, jetzt eben auch als Video. Ja, ich mache das Ganze nicht allein. Mit mir im Studio sitzt Peter Hochegger. Hallo Peter, herzlich willkommen.
Hallo Michael, danke für die Einladung.
Und weiters, bevor wir mit Peter Hochegger in das Leben von Peter Hochegger eintauchen, möchte ich einen sehr geschätzten Kollegen begrüßen, der das heute mit mir moderieren wird und auch die weiteren Folgen zu dieser Serie, den Journalisten und Autor Stefan Kaltenbrunner. Hallo Stefan.
Hallo.
Ich möchte auch gleich bei dir bleiben, Stefan.
Gerne.
Weil du sitzt natürlich nicht nur hier, weil ich dich sehr schätze, sondern weil du einen ganz erheblichen Anteil an der Entstehung des Buches Die Schattenrepublik hattest. Erzähl doch mal.
Naja, ich muss vorausschicken, ich kannte den Peter Hochegger nicht persönlich. Also ich habe zwar in meiner Funktion als Journalist die letzten 20, 30 Jahre immer wieder berichtet über die Causa Buwog und über die Causa Telekom. Ich habe dann vor ein paar Monaten über einen Kollegen das Manuskript bekommen von der Biografie des Peter Hochegger, was er so die letzten 20, 25 Jahre aufgezeichnet hat. Und habe mir am Anfang gedacht, okay, da will sich einer reinwaschen und was soll da Besonderes drinnen stehen? Da geht es um die Buwog, um die Telekom. Das haben wir jetzt über zwei Jahrzehnte ausführlich besprochen und diskutiert, und er ist auch verurteilt worden deswegen. Und habe das Manuskript ein paar Tage liegen gelassen und habe dann doch reingeschaut und bin dann nach 10 Minuten völlig reingekippt, weil das ist eine Geschichte, die nicht nur die Buwog und die Telekom nochmal aufarbeitet, sondern es ist eine Geschichte, und zwar eine Geschichte über die dunkle Seite oder die dunkle Seite der Republik, und auf mehreren Ebenen einfach spannend. Auf der einen Seite die Geschichte des Peter Hochegger, der vom Land kommt, von der Steiermark in die große Stadt nach Wien und sich dort über ein, zwei Jahrzehnte zum mächtigsten Lobbyisten des Landes hocharbeitet, Millionen verdient. Ich glaube, das Profil hat geschrieben so 40, 45 Millionen Euro, was er verdient hat. Es ist dann das passiert, was oftmals passiert, dass man größenwahnsinnig wird, dass man gierig wird, wie der Peter Hochegger selber sagt. Und dann die Grenzen zwischen Lobbyismus, PR und Korruption verschwimmen. Und dann dieser Abstieg des Peter Hochegger begonnen hat mit einem Anruf eines Journalisten, wo die ganze Buwog-Affäre dann aufgedeckt wird. Das ist die eine Ebene, was spannend ist. Und die andere Ebene, wie Korruption in Österreich funktioniert, wie sehr die Wirtschaft, Politik, Medien und Wissenschaft zusammenarbeiten, wie die Öffentlichkeit manipuliert wird. Und das steht da alles drinnen. Und das werden wir die nächsten Folgen besprechen ausführlich.
Genau, das werden wir ausrollen. Peter Hochegger, vielleicht müssen wir da jetzt vorweg schicken zum besseren Verständnis. Du sitzt jetzt mit uns in einem Podcast-TV-Studio. Wir zeichnen eben diese Serie auf, anlässlich des Erscheinens deines Buches. Aber eigentlich sollte Peter Hochegger zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis sitzen. Du bist rechtskräftig zu einer teilbedingten Haftstrafe verurteilt worden. Ein Jahr unbedingter Haft.
Ein Jahr, ja.
Du hast die Aufforderung zum Haftantritt ja auch schon bekommen hast, Haftaufschub bekommen. Wie ist da jetzt der Stand? Warum bist du nicht im Gefängnis?
Ich habe mich ja schon für die OGH-Verhandlung entschuldigen lassen, aufgrund von gesundheitlichen Problemen. Und zu diesen gesundheitlichen Problemen gibt es laufende Untersuchungen. Die sind vielleicht im Oktober dann abgeschlossen. Und dann wird sich entscheiden, was ist der nächste Schritt. Brauche ich Operationen oder kann ich die Fußfessel beantragen, die mir dann zusteht?
Das heißt, es ist ein Prozess, der derzeit in Prüfung ist, schrägstrich in Untersuchungen ist. Und ab dann, ab dem späteren Herbst, würde feststehen, ob du die Haft antrittst oder nicht?
Also die Haft werde ich wahrscheinlich nicht mehr antreten, sondern ich werde eine Fußfessel beantragen.
An dieser Stelle eine nachträgliche redaktionelle Anmerkung. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Podcasts waren die gutachterlichen Prüfungen zu Hochreggers Gesundheitszustand bzw. zu dessen Haftfähigkeit noch im Laufen. Mittlerweile ist das abgeschlossen und das Oberlandesgericht Wien hat entschieden, dass Peter Hochregger haftfähig ist. Zurück zum Podcast. Das gesagt, zu diesem Buch. Der Stefan hat schon einiges angerissen, um das zu kontextualisieren. Und ich würde gerne wissen, wie es aus deiner Sicht zu diesem Buch kam. Warum gibt es das und wie kam es dazu?
Da müssen wir in das Jahr 2012 zurückblicken. Wenn wir uns erinnern, im Februar 2012 gab es den ersten Auftritt von mir im Untersuchungsausschuss. Und am Tag, als ich dort sozusagen Fragen beantworten musste, erschien eine Geschichte im News, die Personalpolitik des Lobbyisten Peter Hochregger. Und in dieser Geschichte waren angeführt 28 ehemalige Bundeskanzler, ehemalige Minister, Kabinettschef und. Und das war ein unerwarteter Schlag für die Politiker, mit dem haben sie nicht gerechnet. Und die ersten 4 Stunden im Untersuchungsausschuss wurden nur dafür verwendet, dass jede Partei versuchte, ihrer zurechenbaren Politiker darzulegen, das war ja keine Korruption, sondern die haben ja nur für den Peter Hochregger gearbeitet, als Lobbyisten, als Berater, wie auch immer. Und das hat natürlich auch große Schlagzeilen verursacht. Die Millionenshow des Peter Hochregger, nicht Heidi Klum war im Parlament heute, sondern Peter Hochregger und viele Schlagzeilen mehr. Einige Tage später war ich bei einer Beschneidungsfeier von einem lieben Freund von mir und neben mir sitzt ein Branchenkollege, der sich spezialisiert auf die Beratung von berühmten Persönlichkeiten, dem Professor Barnard, die Wallis Thierry, dem Maler Gottfried Hellmein oder einen Sportler Skoff. Und er sieht mich und sagt, Peter, du musst ein Buch schreiben. Ich sage, wieso soll ich ein Buch schreiben? Nein, du bist so berühmt und du musst ein Buch schreiben. Ich sage, na, wie geht das? Ich habe keine Ahnung. Sagt er, lass das meine Sorge sein. Ich habe gerade ein Buch für die Wallis Thierry im deutschsprachigen Raum gemanagt. Ich mache das für dich. Er hat mich überzeugt. Dann hat er einen Termin organisiert mit dem Verlagsleiter und wir haben uns getroffen. Ich habe 2 Journalisten mitgenommen, die sich bereit erklärt haben, meine Geschichten aufzuarbeiten. Und ich habe dem Verlagsleiter so das, was du vorher schon angesprochen hast, erzählt. Und er hat gesagt, das ist unglaublich. Das ist ja ein Blick durch das Schlüsselloch in die Hinterzimmer der Mächtigen, wo sie sich ihre Deals ausmachen. Und dann frage ich ihn, na, ist das interessant für den deutschsprachigen Raum? Sagt er, unbedingt. Da gibt es eine Schicht von Leuten, die wollen wissen, wie das in Österreich abgeht. Und dann haben wir uns getroffen im Ende Juli, waren die ersten Kapitel fertig, er war begeistert. Und 2 Tage später hat einer meiner Freunde und Journalisten müssen zurücktreten aus dem Projekt, weil seine Frau 2 Monate zu früh Zwillinge zur Welt gebracht hat. Und es war ein Ding der Unmöglichkeit, das Manuskript fertigzustellen. Der Verlag hat das verstanden. Wir haben gesagt, okay, beenden wir das Projekt. Aber für mich war es nicht beendet. Ich habe dann nach jedem Ereignis das zu Papier gebracht. Bis jetzt zur OGH-Verhandlung, wo du dann das Manuskript bekommen hast.
Genau. Und bevor wir in Medias Res gehen, müssen wir eigentlich einmal ergründen, wie der Peter Hochecker zum mächtigsten Lobbyisten dieses Landes war. Das heißt, wir müssen ein bisschen zurückgehen in deine Vergangenheit. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, woher kommst du eigentlich? Also was ist dein familiärer Background? Wo kommt der Peter Hochecker her?
Ja, ich wurde in eine kleine Unternehmerfamilie in der Obersteiermark in einem kleinen Dorf Mürzsteg hineingeboren. Mürzsteg bekannt durch das kaiserliche Jagdschloss, das heute die Sommerresidenz des Bundespräsidenten ist. Und das waren so verschiedene Zweige im Unternehmen, ein Gasthaus oder ein kleines Hotel, ein Sägewerk, eine Landwirtschaft und halt ein Fuhrwerksunternehmen. Und für sich war jeder Teil zu klein, um daraus irgendwo Profite zu erwirtschaften. Also das war ein ständiger Überlebenskampf. Das hat aber auch bedeutet, dass weder meine Eltern noch meine Großmutter viel Zeit für mich hatten. Wir sind frei aufgewachsen. Also wir haben uns nur getroffen zu den Mahlzeiten, da ist die Familie zusammengesessen, aber sonst war das relativ frei. Und diese Freiheit am Land, das ist sowas Unschätzbares, weil man hat die Möglichkeit, Abenteuer zu erleben, sich zu formen, auch wie muss man überleben. Und das hat mich sehr geprägt. Und was mich auch geprägt hat, waren die Erzählungen meiner Großmutter. Die hat mir erzählt von ihrem Schwiegervater, wie er als ein junger Mann nach Nizza ging, dort im Service gearbeitet hat, sich dann mit dem ersparten Geld ein Gasthaus gekauft hat. Und irgendwann sind sie dann nach St. Pölten, dann nach Mürzsteg und haben halt dort das Unternehmen aufgebaut. Und da ist für mich schon der Wunsch gereift, ich möchte auch selbstständig sein, möchte auch ein Unternehmen haben. Das war so waren die ersten Jahre in Mürzsteg.
Du hast recht früh lernen müssen, auf dich selbst aufzupassen. Im Buch ist nachzulesen, dass deine Eltern dich bereits im Alter von 9 Jahren ins evangelische Internat in Fürstenfeld geschickt haben, dass dazumals, du bist Jahrgang 49, lagen Mürzsteg, Mürztuschlag, Fürstenfeld auch nicht um die Ecke voneinander. Und du hast auch geschrieben, dass du nur alle 2 Monate für 2 Tage nach Hause durftest, was im Alter von 9 Jahren wahrscheinlich herausfordernd ist. Wie war das denn? Erinnerst du dich?
Also das, wie ich dort angekommen bin, mein Vater hat mich hingeführt und wie ich dann plötzlich alleine war, ohne meinen Vater, meine Eltern, das war schon eine gewisse Umstellung. Warum haben meine Eltern das gemacht? Es gab in Mürzsteg keine gute Schule. Das war eine 3-klassige Volksschule. Also das war schon vom Bildungsangebot her nicht so optimal. Und dann haben sie halt das Gefühl gehabt, es ist für mich ganz gut, wenn ich einmal in die große, weite Welt geschickt werde.
Du hast aber in diesem Internat einiges gelernt, was dir später geholfen hat. Auf das werden wir noch kommen in den nächsten Folgen. Und zwar fürs Gefängnis.
Also, es gibt natürlich Unterschiede, graduelle, aber geregelte Zeiten, ja. Ich musste mir einen Schlafsaal, ich weiß nicht mehr, im ersten Jahr mit 17 oder 18 Schülern teilen. Und wenn man sich nicht an die Regeln gehalten hat, gab es Bestrafung. Und da hatten wir einen Heimleiter, der hat das ein bisschen übertrieben, hat seinen Schlüsselbund genommen und hat den schlimmen Schülern eine Kopfnuss verpasst. Eltern haben sich beschwert und nach 8 Monaten ist der dann ausgetauscht worden. Ein anderer Erzieher, das war der Messner von der Kirche, der hat sich an einen 14-jährigen Schüler vergangen, die beiden hatten ein Verhältnis und da lernst du einfach, die Welt ist nicht so, wie sie dir erzählt wird, sondern die ist sehr, sehr viel mit Schattierungen. Und jeder ist für sich gefordert, da sein Überleben zu finden.
Du warst mit 9 im Internat und bist dann auch später eigentlich im Laufe deiner schulischen Karriere nicht mehr oft daheim gewesen. Du warst räumlich auch getrennt. Was hat das mit dem Verhältnis zu deinen Eltern gemacht? Wie war das?
Also ich würde sagen, das war vielleicht gar nicht so schlecht. Weil ich konnte abseits von meinen Eltern selbstständig werden. Ja? Also ich hatte meine eigenen Vorstellungen von Leben. Bis zu meinem 14. Lebensjahr gab es immer wieder gewisse Konflikte mit meinem Vater, weil der hat sich das anders vorgestellt. Aber irgendwann hat er erkannt, lass ihm sein eigenes Leben leben. Er hat zu mir gesagt, schau, das Wichtigste ist, du musst am Jahresende das Schuljahr positiv abschließen und alles andere ist dann deine Angelegenheit. Und das hat sehr gut funktioniert und dadurch ist es mir auch gelungen, mit meinen Eltern ein sehr, sehr amikales Verhältnis zu entwickeln.
Wie viel von dem, was aus dir wurde, haben die noch mitbekommen?
Also meine Mutter hat meinen Absturz miterlebt, mein Vater nicht mehr. Der ist mit 2006, im Jahr 2006 verstorben und also der war stolz und zufrieden, was einer seiner Söhne geschafft hat. Und meine Mutter hat mir dann gesagt, nach den Hausdurchsuchungen, sie hat gesagt, es ist gut, dass der Vater das nicht mehr erlebt.
Das heißt aber, die Mutter hat das voll mitbekommen. Wie hat die damals reagiert? Wie war das Verhältnis zueinander dann?
Also das Verhältnis war nach wie vor gut. Also das hat nichts drüben können. Wir haben uns auch darüber ausgetauscht. Also ich habe das dann schon auch ein bisschen reflektiert. Und sie ist ja selbst auch durch Höhen und Tiefen durchgegangen. Also es hat einen Krieg mitgemacht. Meine Eltern haben eine Zeit lang getrennt gelebt. Dann in der Firma, das war schwierig, die Streitereien in der Familie. Also die hat nicht immer nur den Sonnenschein erlebt.
Ich habe beim Nachlesen deiner frühen Jugend überrascht festgestellt, dass aus einem der einflussreichsten Lobbyisten der Zweiten Republik ja beinahe ein Flugzeugingenieur geworden wäre. Wie war das?
Ich hatte ja das Glück, dass mich der Direktor im Gymnasium nicht haben wollte. Und Weidhofen hat mir sehr gut gefallen. Dann bin ich in die HTL gewechselt. Ich habe dort eine HTL gemacht für Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Und in den Sommerferien habe ich in den ersten Jahren als Monteur gearbeitet oder in Stahlwerken oder in Walzwerken und ab der Matura dann als Konstrukteur für Ingenieurbüros. Und einer dieser Jobs hat mich dann zur Firma MBB in Ottobrunn geführt, wo ich am Airbus-Projekt mitgearbeitet habe. Und meine Aufgabe war, die Konstruktionszeichnungen für den Frachtraum 3 zu machen. Und das kann ich mich noch erinnern.
Wenn wir nochmal zurückgehen in die Schule, du hast gesagt, du bist in die HTL Weidhofen, was hat dich dort geprägt? Also was war da, wann da hat es da Schlüsselmomente gegeben, die dir für den weiteren Lebensweg was gebracht haben, die da wichtig waren? Hat es da Lehrpersonen gegeben oder wie kann man sich das vorstellen? Was war da Peter Hochecker mit 15, 16, 17 Jahren in der Schule? Wie war der unterwegs?
Na, es haben mich einige Personen in Weidhofen geprägt. Die erste Person war ein Deutschlehrer. Schon im Gymnasium und der hat die Schüler motiviert, Referate zu halten. Also das war so vorgesehen, jede Deutschstunde hat mit einem Referat begonnen. Es hat sich jemand müssen melden zu einem Thema und das ist dann von den anderen analysiert worden, was war gut, was war nicht so gut, wie baut man Reden auf. Also es war wirklich sehr spannend. Und da habe ich entdeckt, dass mir das Spaß macht. Und wenn sich gerade niemand gemeldet hat, na, dann war ich da und habe gesagt, okay, Herr Professor, ich würde gern jetzt zu einem Thema sprechen. Und wie das Schicksal es so wollte, hat dieser Professor dann auch an die HTL gewechselt. Und dort hat er mich motiviert, bei Redewettbewerben mitzumachen, die UNO jährlich veranstaltet hat. Und das habe ich auch gemacht. Und er war so nett und hat mir private Stunden gegeben, hat mir erklärt, wie baut man eine Rede auf, wie macht man das dialektisch, wie zieht man das Publikum in seinen Bann, Stimme variieren und, und. Und das hat dazu geführt, dass ich in Weidhofen einmal das in der HTL den Redewettbewerb gewonnen habe, dann auch im Wettbewerb mit den anderen Schulen und dann in Wien, da bin ich natürlich dann auf bessere gestoßen, aber trotzdem, das hat mich sehr geformt. Die zweite Person, die für mich ein Vorbild war, das war ein junger HTL-Schüler, der kam mit 16 Jahren aus New York in das Städtchen Weidhofen an der Ips. Und der war wie ein Alien, ja. Marlon Brando, Schirmkappe, Lederjacke, Cowboystiefeln und ein sehr athletischer Typ. Der hat so sofort dann beim Fußballclub dort im Tor gespielt. Und der war auch ein Mitglied bei der schlagenden Burschenschaft Silesia. Und der hat mich einfach fasziniert. Das war mein Vorbild. Ja. War ich natürlich dann dort auch dabei. Und 4 Jahre lang. Und wie sich dann unsere Wege getrennt haben, dann hat sich auch natürlich mein Weg von der Burschenschaft getrennt. Aber die 4 Jahre habe ich natürlich genossen.
Du hast 4 Jahre bei einer schlagenden Burschenschaft genossen?
Richtig.
Was gab es da zu genießen?
Die Freundschaft unter den Mitgliedern. Also wir waren eine eingeschworene Truppe. Wir haben sehr viel Sport miteinander gemacht. Wir haben auch gegen andere, gegen die CV, also das waren die von der schwarzen Seite, da gab es einmal im Jahr ein Fußballturnier, haben wir nie gewonnen, aber wir haben das dann gemeinsam und das Fassbier, um das es gegangen ist. Und es war einfach eine schöne Zeit, geprägt von Kameradschaft und Freundschaft.
Aber ideologisch war dir das nahe oder hattest du da keine Probleme damit?
Also, so wie man das heute ideologisch versteht, das hat es bei uns nicht gegeben. Also mein Freund, der Horst, der ist in den USA aufgewachsen, der war einfach ein cooler Typ. Ja. Also da ist sozusagen die Freundschaft, die Kameradschaft und natürlich auch sozusagen die Liebe zum Vaterland. Ja, aber das war damals überhaupt nichts Negatives.
Die Gesangsbücher waren wahrscheinlich nicht geschwärzt damals.
Die Gesangsbücher waren nicht geschwärzt, wir haben fleißig gesungen. Ich kann mich auch
auf
heute
einschlägige
nicht...
Lieder?
Nein, also das sicher nicht. Also es hat bei uns, das kann ich mir noch erinnern, gab es 2 von 25, die würde ich sagen, die waren so ins rechte Eck zu stellen, aber die waren Außenseiter. Ja? Und wir alle anderen waren einfach eine coole Truppe und es war ihnen dabei zu sein. Und ich habe Jahre später mal mit Michael Häupl darüber geredet, weil der war ja dabei bei den Rugen in Krems, zur selben Zeit, wie ich bei den Silesen war. Und der hat gesagt, das waren die wilden Hund, deswegen war ich dabei. Und genauso war es bei mir.
Diese schlagende Burschenschaft ist ein erster Vorgeschmack auf die Netzwerkfähigkeit des Peter Hochegger, auf die wir im weiteren Verlauf unserer Gespräche noch kommen werden. Ich möchte nochmal zurückkommen auf deine Tätigkeit im Flugzeugbau. Da hast du nämlich offenbar eine interessante Erkenntnis gemacht. Ich zitiere das jetzt mal aus dem Buch. Du schreibst ja, dass damals die Arbeit in Deutschland, du warst nach der Matura, also Anfang 20.
Ja.
Die Arbeit erfüllte mich nicht besonders, doch ich lernte einige wichtige Dinge für meine spätere Karriere. Mein Abteilungsleiter verriet mir, dass mir das Ingenieursbüro zwar 12,5 D-Mark zahle, aber für jede Ingenieursstunde 65 Mark an MBB, also die Firma, um die es da ging, verrechnete und MBB wiederum vom Staat für jede dieser Fachkraftarbeitsstunden 235 D-Mark kassierte. Zu diesem Zeitpunkt war für mich klar, dass ich von einem solchen System profitieren wollte. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du hast mit Anfang 20 beschlossen, den Staat auszunehmen?
Also ich habe nicht beschlossen, den Staat auszunehmen. Ich habe für mich beschlossen, nicht meine Arbeitskraft für wenig Geld zur Verfügung zu stellen, sondern einfach selbst Projekte und Dinge zu entwickeln und damit Geld zu verdienen.
Aber diese Erkenntnis hast du in deiner beruflichen Laufbahn bis zum Exzess, sagen wir es einmal so, durchgezogen.
Ja, so kann man das im Nachhinein natürlich sagen. Also ich habe immer versucht, Dinge perfekt zu machen, auch schon für meine Kunden und natürlich auch für mich. Und das hat mich immer geprägt, Dinge sehr präzise und organisiert und durchgedacht zu machen.
Wenn wir jetzt ein bisschen zurückgehen, nach Schule fertig, du bist aus München, hast zum Studieren angefangen, vielleicht tun wir ein bisschen die Zeitstudium und wie du dann zu deinem Doktortitel auch gekommen bist, deine Zeit in Südafrika und dass wir dann Richtung erste Firmengründung kommen, was da passiert ist. Aber vielleicht gehen wir mal, was ist nach der Schule passiert dann?
Also ihr habt ja mal gefragt, also Personen, die mich geprägt haben. Und das ist war ein wirklich spannender Moment. Ich treffe mich mit meinem Bruder im bekannten Kaffeehaus in Weidhofen an der Ips, Hotel Inführ, und wir sitzen dort und dann geht die Tür auf und wer kommt herein? Der Bruno Kreisky.
Das war so Anfang der 70er Jahre, ne? Da war noch Kreisky in der Opposition.
Genau, also das war mein letztes Schuljahr und Kreisky war in Opposition und im Herbst waren Wahlen. Und er kommt bei der Tür herein, geht von einem Tisch zum anderen, begrüßt die Leute und dann wirft er seinen Blick herüber und sieht meinen Bruder und mich und dann kommt er zu uns her und verwickelt uns in ein Gespräch und wir plaudern. Und dann fragt er, ob wir dann eh hineinkommen und seinen Vortrag anhören. Und haben wir natürlich auch gesagt, weil da kannst du nicht Nein sagen, hatten wir nicht vor. Und dann war mir, nachdem er gegangen ist, klar, warum er uns angesprochen hat. Ich hatte an diesem Tag eine rote Krawatte umgebunden. Zufall oder auch nicht. Aber das hat dann gewisse Konsequenzen gehabt. Wir haben uns dann den Vortrag angehört und die Dinge, die er von sich gegeben hat, die waren so anders von dem Politsprech, das man bis damals gehört hatte. Also die Fenster aufmachen, Reformen, Experten einbinden, die Talente entwickeln. Also das waren so Dinge, die hast du damals von anderen Politikern nicht gehört. Und er hatte die Gabe, das sehr bildhaft vorzustellen. Ja, und er hat auch so nicht schnell gesprochen und den typischen Politsprech. Also ich war begeistert und mein Bruder natürlich auch. Und das hat uns dann bewogen, also während des Studiums sozusagen ein Stück des Weges mit den Sozialdemokraten zu gehen.
Also konkret SPÖ-Parteimitglieder zu werden.
Genau,
du bist es einige Zeit geblieben, dein Bruder bis an sein, er ist mittlerweile verstorben, an sein Lebensende, stimmt das?
Der Paul war bis an sein Lebensende Sozialdemokrat. Und ich habe für mich entschlossen, also am Beginn meiner Unternehmerkarriere einfach das Parteibuch zurückzulegen, weil man gedacht habe, es ist besser, unabhängig zu sein, als wie irgendwo in ein Eck gestellt zu werden. Habe ich dann aber nicht durchgehalten.
Du bist zur FPÖ.
Ich bin dann wurde Mitglied bei der FPÖ und das war auch wieder sehr spannend. Ich wollte ja überhaupt nicht zum Bundesheer gehen.
Genau, das wäre meine Frage gewesen. Nach der Schule geht man ja zum Bundesheer. Du warst nicht beim Bundesheer. Warum eigentlich?
Ich habe mir überlegt, also überhaupt aus Österreich wegzugehen, weil ich nicht zum Bundesheer gehen wollte. Also ich hatte eine Abneigung, eine Waffe in die Hand zu nehmen, auf andere Menschen zu zielen. Also das war mir zutiefst zuwider. Ja. Und mein Vater, der wollte, dass ich im Lande bleibe. Und hat mir dann, da war ich in Deutschland, habe in Deutschland gearbeitet, hat er gesagt, du, ich habe in der Zeitung gelesen, wenn du auf der Technischen Universität Maschinenbau studierst, dann kriegst du einen Aufschub vom Bundesheer. Ich wollte ursprünglich auf die Welt handeln, ne, haben wir gedacht, okay, studierst halt Maschinenbau. Aber nach einem Jahr gab es die Möglichkeit eines ordentlichen Doppelstudiums. Ne, dann habe ich auf der Technik immatrikuliert. Und studiert habe ich dann auf der WU, so wie ich es ursprünglich vorgehabt habe. Und dann am Ende des Studiums wollte ich mit meiner Frau ins Ausland gehen. Und dann kam mein Bruder und sagt, du, ich habe die Möglichkeit, wir können gemeinsam eine Beratungsfirma machen. Und da galt es dann, die Frage des Bundesheers zu lösen. Und wir hatten aufgrund unserer umtriebigen Tätigkeiten einige Leute kennengelernt. Und da war auch ein Manager dabei, der den damaligen Parteichef der FPÖ, den Norbert Steger, gut kannte. Und wir haben für den viele Konzepte geschrieben, der hat sich gefreut. Und dann haben wir ihn halt eines Tages gefragt, ob er uns nicht helfen kann, damit wir aus wirtschaftlichen Gründen nicht zum Bundesheer müssen. Hat er gesagt, überhaupt kein Problem. Ist er zu uns ins Büro gekommen, hat gesagt, da geht sie zum Herrn sowieso, den weiß ich noch, den Namen will ich aber nicht erwähnen.
Also jemand aus dem Verteidigungsministerium oder?
Nein, der ist im Parlament gesessen. Okay. Ein parlamentarischer Mitarbeiter irgendwo in der FPÖ. So geht's hin, bringt ihm die Unterlagen. Und übrigens, da ist das Mitgliedsformular für die FPÖ, das unterschreibt es jetzt. Haben halt beide unterschrieben. Wir wollten ja nicht zum Bundesheer. Ne?
Das heißt, ihr seid, also du und dein Bruder, Mitglied in der FPÖ geworden, weil euch die FPÖ ermöglicht hat, dass ihr nicht zum Bundesheer gehen wollt. Das war ein Austauschgeschäft.
Das war ein Tauschgeschäft, ja.
Ein erstes, frühes, einige andere kamen. Darf ich da jetzt kurz rekapitulieren? Also du kommst von einer schlagenden Burschenschaft,
ja.
Wechselst zur SPÖ als Mitglied und von da zur FPÖ. Und in deinem Kapitel lese ich ein Buch, um zum nächsten Netzwerkknotenpunkt zu kommen, das den Titel hat, wie ich von Scientology meine erste Firma bekam. Also Scientology kommt da jetzt auch noch dazu. Machen wir es vielleicht einfach, wo warst du nicht dabei?
Gut, das ist jetzt schwierig nachzudenken. Bei der ÖVP.
Aber vielleicht gehen wir nochmal zurück zur Firmengründung. Also du hast in Wien studiert, hast dein Studium fertig gemacht, warst auch im Ausland, in Südafrika, was dich sehr geprägt hat, was im Buch drinnen steht. Und dein Bruder ist dann, wir kommen dann zu Scientology, warum auch, mit denen hattest du einen losen Kontakt, hast du den Kontakt verloren, ist für ein Jahr verschwunden, soweit ich mich erinnere, und ist dann wieder zurückgekommen und ihr habt dann begonnen, gemeinsam etwas zu tun. Vielleicht erklärst du gerade, was da passiert ist. Das war so Mitte der 70er Jahre.
Also mein Bruder war... Er hatte das Gymnasium nicht abgeschlossen, also er musste dort ausscheiden, weil er halt kein guter Schüler war, hat dann verschiedene Lehrberufe versucht und das hat ihm aber alles keinen Spaß gemacht. Er hat nicht das gefunden, das seinen Talenten entsprochen hätte. Und dann ist er irgendwann einmal verschwunden und nach 2 Monaten kriegen meine Eltern einen Brief, wo drinnen steht, ja, ich bin da in Kopenhagen, mache eine Ausbildung zu einem Auditor, hat mir damals überhaupt nichts gesagt. Auch ob er der Scientologen hat mir auch nichts gesagt. Und nach einem Jahr kriege ich einen Anruf und er ist in Österreich und er würde mich gerne treffen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, haben uns im Café Westend getroffen. Er ist gekommen, Anzug, kurze Haare, kein Alkohol mehr bestellt und hat plötzlich ganz anders gesprochen. Also für mich war er ein anderer Mensch. Und dann haben wir uns gut unterhalten, haben wir über Kommunikation gesprochen. Für mich war das eines der Hauptgegenstände in meinem Studium, Unternehmensführung. Und irgendwann hat er erwähnt, ja, er ist bei den Scientologen und er würde mir das empfehlen. Er hat gesagt, du, ich brauche das nicht, das mache ich auf der Uni. Ja. Und er hat den richtigen Zeitpunkt abgewartet, wie es mir mal nicht so gut gegangen ist, emotional. Und er hat gesagt, komm, mach bei uns einen Kurs, dann wird dein Liebeskummer bald verschwunden sein und du wirst darüber lachen. War auch so. Aber diese Leute es war nicht so einladend, ja. Und ich bin dann auch nach Südafrika gegangen für fast ein Jahr, um zu recherchieren und dann meine Dissertation zu schreiben. Und als ich wieder zurück in Wien war, sagt der Peter, du, ich arbeite in einer Beratungsfirma, komm vorbei, die hätten dich gerne als Mitarbeiter. Bin ich dorthin gegangen, die haben das gut inszeniert, um mich zu beeindrucken. Und dann wollten sie mir eine Mitarbeit schmackhaft machen. Aber ich habe gesagt, nein, das interessiert mich nicht. Ich mache lieber meine Prüfungen fertig, schreibe meine Dissertation und mache meinen Abschluss.
Das war eine Scientology-Firma, oder wie soll man das nennen? Das war ein Büro, in dem Scientologen geworben haben, oder was?
Nein, das war eine Firma, die hat geheißen Expansion Service. Also das heißt, mit den Theorien und Kenntnissen von Ron Hubbard von Scientology wurden Firmen beraten. Und es gab ja bei den Mitgliedern, bei Scientology gab es ja auch Unternehmer. Und die haben blind vertraut und haben sich gedacht, das ist das Wissen, das goldene Wissen und das führt uns in ungeahnte Höhen. Und deswegen haben sie dort auch bei dieser Beratungstruppe Beratungsleistungen in Anspruch genommen und auch bezahlt.
Also du bist als Unternehmer quasi zu diesem Expansion Service gegangen und dort hat man da was über Außerirdische erzählt. Und
nicht über Außerirdische, aber über deine persönlichen Fähigkeiten. Das heißt,
also war es eine Coaching-Firma oder was ist da beraten worden?
Also die Idee sagt, wir machen die Fähigen fähiger. Und jeder trägt ungeahnte Potenziale in sich, die müssen nur freigesetzt werden. Und freigesetzt werden sie dadurch, indem du sozusagen deine Bremsklötze einfach beiseite legst.
Scientology-Sprech jetzt, ne?
Scientology-Sprech, ja gut. Also mich hat das nicht so sehr bewegt, dass ich gesagt hätte, dort arbeite ich jetzt mit. Und habe zu meinem Bruder gesagt, die Typen haben ja alle keine Ahnung. Ja. Und das hat ihn aber bewogen, dort näher hinzuschauen. Und dann ist er eines Tages draufgekommen, dass der Geschäftsführer den Eigentümer betrogen hat. Der hat nämlich immer Geld aus der Kasse herausgenommen und ist ins Casino gegangen und hat sich gedacht, mit meinen überirdischen Fähigkeiten kann ich jetzt viel Geld verdienen oder gewinnen. Ist nicht eingetreten, Und mein Bruder ist draufgekommen und hat geistesgegenwärtig ihm einen Wechsel hingelegt und gesagt, entweder du unterschreibst es oder wir machen eine Betrugsanzeige. Der hat das gemacht. Mein Bruder hat dem Eigentümer den Wechsel gegeben und der hat gesagt, um Gottes Willen, das ist ja alles so schwierig und furchtbar, bitte übernimm die Firma. Schenkt er die Büromöbel, auf dem Bankkonto waren 100.000 Schilling und macht das weiter. Und der Paul hat zu mir gesagt, Peter, ich habe eine Firma, machen wir es gemeinsam. Ich war noch nicht so ganz Feuer und Flamme und habe gesagt, naja, du, ich studiere noch und ich habe keine Ahnung von Unternehmensberatung. Ich habe gesagt, du, kein Problem, du kannst den Gewerbeschein machen aufgrund deiner Praxis, deines Studiums. Und wenn dir das keinen Spaß macht, dann vermietest du mir deinen Beratungsschein, gehst ins Ausland, was auch immer, und hast halt ein arbeitsloses Einkommen. Dann hat mich aber, während ich die Seminare machte für die Unternehmensberaterausbildung, das doch fasziniert und habe ich entdeckt, macht mir ja Spaß. Dann haben wir die Firma übernommen, hatten 4 oder 5 Kunden, alles Scientologen. Und natürlich, wenn du dich selbstständig machst und eine Kundenbasis von 5 Kunden hast, ist das genial.
Das heißt aber zusammenfassend, das Hochecker-Imperium, das spätere, basiert auf einer Firma von Scientology. 2 Fragen dazu. Dein Bruder war ist er mal ausgetreten oder war der immer Scientologe? Beziehungsweise was war mit dir? Also du hast dort Kurse gemacht bei Scientology, du hast einige Audits, wie es dort heißt. War dir damals bewusst, dass das doch nicht eine ungefährliche Sekte ist? Das ist damals schon in den Mitte 70er, 80er Jahre, ist das schon sehr gewarnt davor geworden. Es hat in Wien eine Departance gegeben, ich glaube in der Maria-Hilfer-Straße. Und es ist doch weltweit ein Thema gewesen. War dir das bewusst oder war dir das egal? Oder wie war das damals?
Also ich habe mir das natürlich dann angeschaut und was ich so gesehen habe, hat mich nicht bewogen, dort Mitglied zu werden. Aber du hast
Kurse gemacht, ne?
Ich habe Kurse gemacht, und bin dann natürlich auch drauf gekommen, dass sozusagen das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht so passt.
Also Angebot und
naja, aber was ich bezahlt habe und was ich dafür bekommen habe.
Ja. Was hast du denn da so bezahlt?
Also, die haben mir das perfekt gemacht. Da gab es eine Gruppe von Promi-Scientologen und die haben immer eingeladen. Da war ein Graf dabei, ein Künstler, Steuerberater, Rechtsanwälte. Und bei diesen Treffen ist dann halt fallweise ein Mann aus den USA aufgetaucht, ein Deutscher, ein super Verkäufer. Der hat sich dann um mich angerungen, hat einem erzählt, wie toll das in Amerika ist. John Travolta, Tom Cruise, wie sie alle heißen. Und die kann man dort treffen und genauso erfolgreich wie die werden. Und dann habe ich gesagt, na, was kostet denn das Ganze? Dann hat er meine Zahl genannt, das waren 260.000 Schilling. Ich habe gesagt, das kann ich mir nie leisten. Ich bin gerade selbstständig geworden. Ich habe gesagt, kein Problem, da gibt es ein Boss-Credit bei der Kreditanstalt. Da gehst du zum Herrn sowieso und dann kannst du einen Kredit beantragen, den kriegst du auch. Dann bezahlst du das und dann kannst du deine Kurse und deine Beratungen machen.
Verzeihung, die Unterbrechung. Es gab bei der Kreditanstalt einen Scientologen, Kreditzuständigen? Für den Scientologen Betriebsgründungskredit oder was?
Nein, das war für eine
für eine Post-Credit-Ausbildung, war nicht explizit für Scientology.
Also, das ist in das Programm hineingefallen.
Ah, doch.
Das heißt, man hat.
Also, die CA hat gewusst, was sie da finanziert. Das
genau,
war die Frage.
Sie hat das genau gewusst.
Hat das genau gewusst. Ne?
Und spannend. Das hat das auch so ein bisschen unverdächtig gemacht. Ne? So, und dann war ich dort und dann habe ich gesehen, also, das stimmt ja hinten und vorne zusammen. Das heißt, du hast keine qualifizierten Leute, die dich befragt haben. Dann die Kurse waren so, da hast du dir Tonbänder angehört mit einer Checkliste und die hast du halt abgearbeitet. Und wenn du Fragen hattest zum Kursleiter, der hat natürlich auch keine Ahnung gehabt bei 25 Kursen und hat gesagt, naja, es liegt an dir, auf diese Dinge draufzukommen. Ne? Das war aber dann doch ein wenig zu kompliziert. Und ich habe für mich beschlossen, dass die Sache abgehakt ist. Und bei meinem Bruder war es ja so, der hatte eine Ausbildung bekommen und musste die abarbeiten. Ja. Und Paul war ein sehr diplomatischer Mensch, also er hat nie die Konfrontation gesucht. Der war tagsüber in der Firma und am Abend ist er halt noch 2 Stunden für 2 Jahre in die Organisation gegangen und hat halt dort seine Schulden abgedient. Und irgendwann einmal war für uns das Kapitel erledigt.
Wie hast du deine Schulden abgedient? Du hast ja 260.000 Schilling Kredit gehabt, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ist damit passiert?
Also ich war ja in den USA, in Clearwater, habe dort 100.000 Schilling verblasen oder in den Sand gesetzt oder wie auch immer. Oder für teure Erkenntnisse.
Das heißt, war die Zentrale von Scientology, dort genau, hast du deine Kurse gemacht. Ja,
ja. Und dann waren noch 160.000 Schilling nicht verbraucht. Und ich habe mir natürlich immer wieder überlegt, wie komme ich an die 160.000 Schilling heran? Und dann hat irgendwann einmal brauchte ich Geld, um mit meiner damaligen Frau ein Genossenschaftshaus zu kaufen. Und sie hat die Hälfte bezahlt und ich die Hälfte. Und dann habe ich gedacht, ich hole mir meine Hälfte jetzt aus den USA. Haben wir ein Konzept zurechtgelegt, bin dorthin gefahren, habe gesagt, ich habe Steuerschulden, brauche jetzt das Geld. Und ob ich nicht zufrieden war, so genau, ich war sehr zufrieden, war alles toll, aber ich habe jetzt ein Riesenproblem. Und die haben halt 5 Tage lang versucht, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Und ich halt wie eine tibetanische Gebetsmeldung gesagt, nein, Steuerschulden, es war alles super, aber die 160.000 brauche ich. Und die habe ich dann auch gekriegt.
Das heißt, du bist in die USA zu Scientology und hast dein Geld zurückgefordert, was sie dir auch gegeben hat und genau. Hast dann in Wien das Reihenhaus gekauft.
Genau.
Ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht, wie vielen Menschen das gelungen ist, bei Scientology Geld wieder rauszubekommen. Viele dürften es, glaube ich, nicht gewesen sein, was man alles so hört über diese Sekte. Es ist eher so, dass du einmal dort bist und die dich nie wieder weglassen. Also jedenfalls dein Geld nicht.
Ist immer die Frage, wie legt man es an und baue ich ein Gespräch auf? Und du kannst den unterschiedlichen Empfehlungen nachlesen. Der erste Schritt ist, du agierst mit deinem Gegenüber auf Augenhöhe, auf Verständnis, auf Akzeptanz. Ja? Und der zweite Schritt ist, man definiert ein Problem und beschreibt das. Ja? Und mein Problem war, ich hatte eine Steuerschuld und die musste ich bezahlen. Und der dritte Punkt ist dann geht es um die Angst und Verschlechterung. Du hast gesagt, also wenn sich das jetzt nicht ändert, das ist für mich katastrophal. Ja? Und ich muss das lösen, ja? Und habe den in meine Lösung hereingeholt.
Also das hat funktioniert. Aber nochmal zusammenfassend, das heißt, du und dein Bruder habt jetzt eine Firma, die im Prinzip eine Scientology-Firma war. Ihr habt das Kunden aus dem Scientology-Umfeld gehabt. Was ist dann passiert? Diese Firma, was hat die angeboten? Was war so das Ziel? Was war euer Business Case oder Business Plan?
Naja, wenn man in eine Branche einsteigt, dann muss man ja wissen, was ist überhaupt der Bedarf und was kann ich anbieten? Und wir haben das sehr einfach aufgesetzt und gesagt, wir machen eine Studie, wir befragen Unternehmer, was sie sich von Unternehmensberatern erwarten und wie sie die Unternehmensberater sehen. Und natürlich auch mit dem Hintergedanken, wenn wir da jetzt 120, 130 Firmen befragen, da wird doch sicher einer hängen bleiben, der dann sagt, na, mit denen will ich arbeiten. Und wir haben diese Studie, die Ergebnisse sehr gut ausgearbeitet und haben die dann medial veröffentlicht. Ne? Und so mit der Headline, das böse Berater-Image und wer sieht die Unternehmensberater wie. Und damit hatten wir schon einmal die erste Öffentlichkeit, nämlich in der Presse und in einem Wirtschaftsmagazin.
Wir sind jetzt Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre?
Das war 1981.
Wie kommt man da als Unternehmensberater in ein Medium? Also sprich, wie hat der das am Anfang gemacht? Habt ihr einfach in Redaktionen angerufen und gesagt, Peter und Paul Hochegger, wir hätten ein Anliegen? Wie war das?
Einer meiner Studienkollegen hat bei der Presse gearbeitet, als Volontär, und der hat es seinem Chef gegeben und gefragt, ob das interessant ist. Er hat gesagt, ja, das ist super. Und schon war ich mit Bild in der Presse. Und ein anderer Kollege, den kannte ich von der Hochschülerschaft, der hat dort ein Magazin herausgegeben, das war das Thema. Oskar Mennel kennst du vielleicht noch. Und der hat gesagt, ja, super Geschichte, haben wir 4 Seiten in einem Wirtschaftsmagazin gehabt.
Von Scientology war natürlich keine Rede damals.
Nein.
Das wusste keiner. Aber gehen wir vielleicht zu den Anfang der 80er Jahre, wo Sie eure Firma gegründet habt. Vielleicht schauen wir ein bisschen zurück in diese 80er Jahre. Kreisky war Bundeskanzler. Es war so die Hochblüte der Sozialdemokratie in Österreich und trotzdem hat sich einiges schon bewegt in diesem Land. Es haben sich Umweltbewegungen gebildet, Frauenbewegungen, die Arbeitslosigkeit gestiegen, international war auch ein Umbruch. Wir waren noch immer irgendwie im Kalten Krieg und das sind die zwei Hochecker-Brüder mitten in Wien. Wie stellen wir uns das vor in Wien? Was war das für ein Umfeld, was war das für ein Biotop, wo ihr da damals eure Firma aufgebaut habt?
Also wir haben die Zeit eigentlich als sehr spannend wahrgenommen. Und mein Bruder war, er war sozusagen der Außenminister. Er hat zu verschiedenen Szenen Kontakte gepflegt und ist halt dann immer wieder gekommen und gesagt, das müssen wir machen, das müssen wir machen. Und weil du gefragt hast, was haben wir gemacht? Ja, wir haben die klassische Unternehmensberatung gemacht und sind meistens auf Firmen gestoßen, die Sanierungsfälle waren. Und dann hat man mal geschaut, wie schaut es mit der Kostenstruktur aus, wie kann ich die Kosten runterbringen, wie kann ich sozusagen meinen Markt vergrößern durch bessere Kommunikation. Also die klassische Unternehmensberatung, was uns aber nicht großen Spaß gemacht hat. Und eines Tages kommt der Paul, der hat gesagt, Peter, wir müssen uns spezialisieren. Sag ich, ja, was? Sagt er, Public Relations. Sag ich, was ist das? Es war für mich ein Fremdwort. Und dann hat er mir das erklärt, er hat gesagt, da kenne ich einen, mit dem habe ich mich unterhalten. Und das ist auch das, was uns liegt, Kommunikation, Kontakten, wir werden uns auf das spezialisieren. Ja, und zwei Wochen später schneit bei uns ein Herr Steinhauser bei der Tür herein, ins Büro der Moosgasse. Der hat nämlich das auch gelesen im Wirtschaftsmagazin über das böse Berater-Image und wollte uns werben für seine Lobbying-Plattform Gemeinschaft freier Selbstständiger. Das war so ein Gegenpol zur damaligen Wirtschaftskammer des Präsident Dietrich in Wien und den wollten wir halt das Leben schwer machen und der Herr Steinhauser hatte, ein paar hundert Unternehmer, die ihm das finanziert haben. Und er wollte uns als Mitglieder werben für seine Gemeinschaft freier Selbstständiger. Und nach 2-3 Stunden Gespräch hat er gesagt, Burschen, ich mache euch ein Angebot. Wir machen eine Firma gemeinsam, ich bringe euch die Kunden und ihr setzt das um.
Bis zu dieser Begegnung Steinhauser hatte euer Geschäft vom Anspruch her jetzt keine politische Konnotation, oder? Ihr habt Unternehmen beraten, genau. In Kommunikationsfragen, strategischen Fragen.
Was war der Kommunikation noch nicht, sondern wie kann ich mein Unternehmen strukturieren, die Kosten runterbringen.
Die klassische Unternehmensberatung.
Also betriebswirtschaftslastige Unternehmensberatung.
Das, was ich auch studiert habe.
Und dann tritt also der Herr Steinhauser in euer Leben, über den wir jetzt auch gleich ein paar Takte sprechen werden. Und ab da verändert sich euer Geschäft, weil es eben eine politische Ebene nach und nach bekommt. Genau. Du beschreibst Karl Steinhauser im Buch, du nennst ihn eine skurrile Figur. Wenn man sich ein bisschen mit der Person auseinandersetzt, ich möchte vorausschicken, mir sagte der Name gar nichts, Jahrgang 36, wie ich gelernt habe. Strammer Rechter, die Plattform Stopp die Rechten nannte ihn zuletzt 2021 einen rabiaten Antisemiten und Hitlerbewunderer. So einen Mann als meinen Mentor zu nennen, ja, also.
Also, wie wir ihn kennengelernt haben, da war er noch nicht so extrem. Er war innenpolitischer Redakteur beim Kurier. Danach hat er sich selbstständig gemacht, hat ein Institut gegründet für politische Konzepte, hatte auch eine Demonstration organisiert, und zwar war das die Frechter-Demonstration an den Grenzen gegen Androsch und gegen der Steuer. Und das hat ihn sozusagen in einer gewissen Branche oder gewissen Klientel hohe Akzeptanz verschafft. Und das war ein Unternehmer, ich habe einige davon kennengelernt, denen hat es gefallen. Also damals war er noch nicht so extrem, also könnte ich mich nicht erinnern, sondern er war halt immer gesagt, Österreich geht in den Weg in den Kommunismus und das ist eine Gefahr. Und die Unternehmer, denen er das erzählt hat, die haben gesagt, ja, sie haben recht, Herr Steinhauser, und haben schon wieder was gespendet.
Stopp die Rechten, ich zitiere das jetzt, was man da nachlesen kann. Die haben, wie gesagt, 2021 einen recht ausführlichen Artikel über den Herrn Steinhauser veröffentlicht. Und da steht unter anderem, dass er bei der Premiere von Thomas Bernhards Heldenplatz im Burgtheater 1988 hat er gemeinsam mit dem Pornojäger Humer, wer ihn noch kennt, gehört auch irgendwie zum Inventar der Zweiten Republik, also haben Steinhauser und Humer eine Fuhre Pferdemist vor dem Burgtheater entleert, während Neonazis und andere Rechtsextreme drinnen die Aufführung zu stören versuchten. Ja, da warst du wirklich in bester Gesellschaft.
Also, das hatten wir damals Gott sei Dank alles nicht gewusst, weil sonst hätten wir wahrscheinlich die Zusammenarbeit mit ihm nicht gesucht. Aber zum Beispiel den ersten Kunden, den er uns gebracht hat, das war die Niederösterreichische Wirtschaftskammer. Der Kammeramtsdirektor und der Präsident der Wirtschaftskammer. Und wir haben 200.000 Schilling bekommen, das war eine Rechnung, die wir geschrieben haben, damit wir Konzepte für die Niederösterreichische Wirtschaftskammer entwickeln.
Das war dann schon nicht mehr betriebswirtschaftlich gedacht, sondern schon politstrategisch? Oder was genau, in welche Richtung gingen diese Konzepte?
Das war dann schon politstrategisch. Wie kann ich mich als Institution oder als Präsident positionieren, damit mich sozusagen meine Mitglieder wahrnehmen, damit ich in der Kammerhierarchie aufsteige? Denn dann hat er eingeredet, ihr habt das Zeug zum Österreich-Präsidenten. Ne? Die haben daran geglaubt, ich nicht, aber...
Das heißt, ihr habt damals mit dem Herrn Steinhauser, der eine sehr, sagen wir mal,
belastete
Figur,
ideologisch belastete,
seid ihr in dieses Politlobbying hineingestolpert, unter Anführungszeichen. Ist das korrekt so?
Das ist korrekt so. Er hat mich dann gebeten, ich soll der Generalsekretär der Gemeinschaft Freier Selbstständiger werden. Haben wir gedacht, okay, warum nicht? Habe ich gemacht. Und dann ist er eines Tages gekommen und gesagt, er hat ein streng vertrauliches Projekt und er wird mich zu gegebener Zeit einweihen. Das war so seine Masche. Indem er gesagt hat, das ist streng vertraulich, hat er die Aufmerksamkeit von den anderen damit geweckt, weil die wollten natürlich wissen, was streng vertraulich ist. Und dann hat er mich eingeweiht und hat gesagt, ja, er hat mit einigen Unternehmern und auch mit dem Präsident der Gewerkschaft und dem Generalsekretär der Industriellen Vereinigung vereinbart, er wird eine politische Plattform gründen, die ins Rennen schicken und die Aufgabe dieser politischen Plattform ist, gegen die Grünen und die Alternativen ins Feld zu ziehen. Aufzuzeigen, dass das für die Wirtschaft schlecht ist, aufzuzeigen, dass das für Österreich schlecht ist.
Über diese Plattform werden wir noch in der zweiten Folge sprechen. Ich möchte dann ein bisschen zurückgehen auf die Firma. Ihr habt ja da noch erste Aufträge bekommen und bei diesen ersten Aufträgen erkennt man ein Hochecker-Muster. Ich möchte jetzt eine Firma nennen, das ist ein Kakaogetränk. Wir dürfen die Marke jetzt nennen, sie steht auch im Buch drin und das ist Ovo Maltine, die ihr als einen der ersten großen Kunden bekommen habt. Und ihr habt da ein System angewandt, das sich, wenn man die Hochecker PR und Kommunikationen etwas verfolgt und genauer ansieht, das sich durchzieht über die letzten 3-4 Jahrzehnte. Jetzt einmal Frage 1, wie seid ihr zu diesem Kunden gekommen, Ovo Maltine?
Wenn du in die Kommunikation einsteigst, geht es auch darum, ein Feld zu definieren, wo man sich spezialisiert. Und wir haben schnell erkannt, dass es im gesellschaftlichen Wandel immer wieder Möglichkeiten für Unternehmen gibt, sich auf diese Wellen draufzusetzen. Und ich sage jetzt ganz konkret, Umweltthemen, Gesundheitsthemen. Und im englischen Sprachgebrauch sagt man, das ist Issue-Kommunikation. Das heißt, ich nehme ein Problemfeld her und da setze ich meine Produktbotschaft oder Unternehmensbotschaft auf. Und das hat uns sehr gefallen. Da habe ich auch Referate gehalten, Abhandlungen geschrieben und das war dann so unser Spezialgebiet. Und wie sind wir zu Ovo Maltine gekommen? Wir haben auch immer sehr stark auf Mailings gesetzt, haben halt ein paar hundert Firmen angeschrieben, in der Hoffnung, dass ein Rücklauf ist und dass wir dann daraus Kunden gewinnen. Und das eine Mailing hat geheißen Erfolg trotz Krise. Das war gerade eine wirtschaftlich schwierige Zeit, 1982. Und auf dieses Mailing hat sich eine Firma gemeldet, das war die Firma Ovo Maltine. Und wir sind dorthin gefahren, Steinhauser war mit dabei und der Manager war neu in Österreich und hat gesagt, ja, da ein großes Problem, die Produktkonsistenz passt nicht, das ist klumpig und auf jeden Fall die Umsätze gehen zurück. Und dann haben wir mit ihm einmal eine Analyse gemacht, wie differenziert sich Ovo Maltine zu den anderen Kakaogetränken. Und da war schnell klar, dass das Ovomaltine-Getränk nicht so viel Zucker enthalten hat. Bisschen Vitamine, bisschen Malz, also ein Differenzierungsmerkmal. Und das war dann für uns sozusagen auch schon der Ansatzpunkt. Und dann galt es jetzt noch darum, sozusagen eine Gruppe zu finden, an der wir das aufhängen. Und das waren dann die Jugendlichen, weil die trinken ja gern Kakaogetränke. Und wir wussten ja schon, was man mit Studien machen kann. Dann haben wir über einen unserer Mitarbeiter die Chance bekommen, in Schulen hineinzugehen, Fragebögen auszuteilen über das Ernährungsverhalten und das Frühstücksverhalten von Schülern. Und die Ergebnisse waren ein Wahnsinn. Also total ungesund. Für uns war es natürlich super.
Total ungesund, weil so viel Kakao? Oder was war das?
Semmeln, also Weißmehl, Kaffee mit Zucker, Marmelade und beim Kakao war es halt Benko, Sie und die anderen Kakaogetränke. Ja. Also kein Obst, kein Gemüse, sozusagen wie es damals halt das klassische ungesunde Frühstück war.
Gott, aber Ovomaltini ist jetzt auch kein Obst und kein Gemüse.
Aber es ist ein gesünderes Kakaogetränk. Ja. Und das war ja unser Aufhänger. Ja. Und der Steinhaus, der war genial. Und hat sozusagen die Studie zusammengefasst, schon für natürlich für die Medien. Zuckerbombe, Kinderfrühstück, Doppelpunkt, Zuckerbombe mit Kakaogeschmack. Und dann im Fließtext haben wir hineingeschrieben, einzige Ausnahme ist Ovomaltine. Und unser Vereinssekretär, wir hatten damals schon einen Verein, Vorrang für Volksgesundheit, weil das brauchte man ja, um diese Themen in die Medien zu bringen, damit sozusagen das Unternehmens- und wirtschaftliche Erkenntnis nicht sichtbar ist. Und zwei Tage später ist es in der größten Tageszeitung gestanden.
Langsam, also ihr habt einen wissenschaftlichen Prozess aufgesetzt, um herauszufinden, wie sich Jugendliche ernähren. Und dieser wissenschaftliche Prozess wurde von einem Verein organisiert, Vorrang Volksgesundheit, stimmt das? Und der hat Geld von Ovomaltine oder vom Betreiber von Ovomaltine bekommen. Das Ziel war aber nicht, dass Ovomaltine zunächst erkennbar ist, sondern nur mal ganz nüchtern erheben, wie sich junge Menschen ernähren.
Genau.
Okay, also ein mit Geld von Ovomaltine gefüllter Verein macht eine Studie, die er dann auch veröffentlicht, legt aber natürlich nicht offen, dass er das Geld von Ovomaltine bekommen hat. Das heißt, in der Aussendung zu der Studie, wo dann stand, Alternative, guter, gesunder Ersatz Ovomaltine, war natürlich nicht erkennbar, dass Ovomaltine dafür bezahlt hatte.
Genau.
Das war eigentlich Werbung.
Wenn man das so sieht, ja, aber nicht erkennbare Werbung. Also uns ist ja sehr schnell klar geworden, um Issues und Themen in die Öffentlichkeit zu bringen, brauchst du auch entsprechende glaubwürdige Plattformen. Und wir haben begonnen, viele Vereine zu gründen. Das eine war Verein Vorrang für Volksgesundheit. Der zweite Verein war Natur und Wirtschaft, Institut für ein umweltfreundliches Wirtschaftswachstum. Der dritte Verein war Humanes Wohnen. Und über diese Vereine haben wir dann, das waren eigene Vereine, die Themen in die Öffentlichkeit gespielt. Und dann haben wir natürlich geschaut, welche NGOs gibt's und wie können wir dort unsere Themen hineinplatzieren und sie verstärken.
Das heißt, die Agentur Hochreiter, die ja damals noch anders geheißen hat, war im Hintergrund, die Vereine war im Vordergrund. Die Vereine sind finanziert worden von den jeweiligen Firmen, die ein Interesse gehabt haben,
über
euch natürlich das zu publizieren. Im Fall von Ovomaltine, ich muss dazu sagen, der Verlag hat das Unternehmen kontaktiert. Sie haben gesagt, das ist schon so lange her, sie möchten dazu keine Stellung mehr nehmen, darum können wir das auch so ausführlich besprechen.
Also wörtlich haben Sie, wenn ich das ergänzen darf, dem Verlag ausgerichtet, nachdem wir intern keine Informationen über die Zusammenarbeit gefunden haben, verzichten wir auf eine Stellungnahme. Also so lange ist das jetzt offenbar her. Ja.
1982.
Aber mich interessiert das System nochmal, dass wir das ein bisschen noch rausarbeiten. Das heißt, ihr gründet Vereine, diese Vereine publizieren dann Studien, geben Studien in Auftrag bei Wissenschaftlern etc., publizieren diese Studien, die finanziert werden von der jeweiligen Firma, im Falle von Ovomaltine, und da steht dann drinnen, alle Kakaogetränke sind zuckerhaltig, die Jugend ernährt sich ganz, ganz schlecht. Es gibt eine Ausnahme und das ist die Ovomaltine, das ist gesund, da sind Vitamine drin und auch wenig Zucker. Und der Erfolg war, glaube ich, dann auch sichtbar. Der Absatz hat sich gesteigert.
Der Erfolg war natürlich unglaublich, nämlich ein Mitteleinsatz von damals 40.000 Euro und das Ergebnis waren 500.000, 600.000 Euro.
Schilling.
Oder also Euro. Also schon umgerechnet.
Umgerechnet, ja. Und der Obermaldini-Manager, der hat die Leute von Deutschland, von der Schweiz nach Österreich geholt, um einfach sozusagen dieses Fallbeispiel darzulegen, wie man durch geschickte Kommunikation den Markt beeinflussen kann.
Aber du nennst das geschickte Kommunikation, ich nenne es jetzt geschickte Manipulation. Im Prinzip ist das eine Betrugsmasche.
Dann ist unser ganzes System auf Betrug aufgebaut. Ne? Also wir leben heute in einer Inszenierungswelt und die Dinge werden für die Menschen alle inszeniert. Und das ist meine Erkenntnis aus dieser Zeit oder aus meiner Tätigkeit in der Kommunikation. Es ist unglaublich.
Das heißt aber trotzdem, alle Leute, die, ich habe eine Nachbarin meiner Großmutter, die hat einmal ganz stolz erzählt, sie hat zwar sehr wenig Geld gehabt und hat sich das alles vom Mund abgespart, aber ihren Kindern hat sie Ovomaltine gegeben, damit die gesund aufwachsen. Das hat sie im Prinzip dem Verein und dem Peter Huchecker zu verdanken.
Also, was wäre die Alternative gewesen? Die Alternative wäre gewesen, vielleicht ein anderes Produkt, Sigi Benko oder wie die alle geheißen haben, die waren natürlich noch schlechter. Aber Tatsache ist, dass das Wort gesund zu Ovomaltine nicht passt.
Ich muss dazu sagen, dass Ovomaltine heute, ich habe nachgeschaut, nicht mehr so aktiv mit dem geringen Zuckergehalt wirbt, weil sich herausgestellt hat, dass schon große Mengen Zucker in Ovomaltine auch drin sind, hauptsächlich Milchzucker, wenn ich das richtig verstanden habe. Es ist vergleichsweise wenig zugesetzter Zucker drin im Vergleich zu herkömmlichen Kakao, aber man hat dann schon enttarnt, dass natürlich Ovomaltine genauso ein Zuckergetränk ist wie andere auch, weshalb dieser Aspekt jetzt quasi in den Hintergrund gerückt ist. Aber ich habe damals offenbar relativ aktiv die Schwächen der anderen betont, indem ich gesagt habe, es ist wahnsinnig viel Zucker drin und so weiter, jetzt Ovomaltine, vermeintliche Stärken betont, Vitamine. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, ja.
Es war du hast von Betrug, ja.
Naja, Betrug, es ist eine gewisse Form der Manipulation. Das heißt, System war ganz einfach, einen Verein zu gründen, der Studien rausgibt, die zum Vorteil des jeweiligen Unternehmens ist, wo ihr der Auftraggeber wart.
Ja, genauso kann man das sehen. Und ich würde das ja heute auch nicht mehr machen. Aber damals war das für uns, wir waren begeistert von uns selbst, wie smart wir waren und wie es uns gelungen ist, den Markt zu beeinflussen.
Das System habt ihr ja dann öfter eingesetzt, also wir werden darüber noch ausführlich sprechen in der nächsten Ausgabe, aber vielleicht mal in der heutigen Ausgabe noch ein Beispiel nennen, das ist die Firma Wienerberger. Auch da habt ihr ein System, wo mal die im Prinzip eine Blaupause gemacht, vielleicht kannst du kurz erzählen, was der Kunde Wienerberger von euch wollte und was der Christoph Leitl, der ehemalige Wirtschaftskammerpräsident, damit zu tun hat, also was sind da die Verbindungen und was war der Auftrag von Wienerberger?
Ich kannte den Marketingvorstand von Wienerberger und habe ihm immer wieder erzählt, was wir schon gemacht haben, auch für Ovomaltine, und dass wir das endlich im Spiel Ziegel gegen Beton machen könnten. Der hat gesagt, ja, die Idee hat ihm gefallen, aber er hat sich nicht vorstellen können, wie das funktioniert.
Also noch ein bisschen, Wienerberger ist ein Ziegelhersteller. Der 80er Jahre war auch Stahlbeton groß im Kommen und das hat es natürlich ein Konkurrenzverhältnis gegeben.
Also der Fertigteilbeton war marktdominierend, der Ziegel war ganz schwach und weil wir das wussten, haben wir gesagt, ihr braucht das. So, die Firma Wienerberger ist nicht gleich aufgesprungen. Und dann hat der Steinhäuser gesagt, wir bieten das dem Christoph Leitl an, der macht das sicher. Ne? Dann haben wir uns überlegt, wie müssen wir das für den aufbereiten? Und der war ja Produzent oder seine Firma für Ziegeldecken. Und dann haben wir das sozusagen im System des Faradayschen Käfigs untergebracht, nämlich dass Stahlbeton in Zimmerdecken nicht gut für die Gesundheit der Menschen ist. Ja? Und haben wir dem Leitl das vorgeschlagen und gesagt, dann machen wir eine Studie. Der hat gesagt, na, was kostet das? War nicht so teuer. Der hat gesagt, okay, machen wir. Wir haben die Studie gemacht. Das war eine Institut IMAS. Ist Stahlbeton in Zimmerdecken ein Krankmacher? Ja oder nein? Und wenn, wieso und warum? Ja.
Das war eine Meinungsumfrage oder Meinungsumfrage. Eine Studie?
Meinungsumfrage beim Herrn und Frau Österreicher. So. Und eine große Mehrheit hat gesagt, ja, ist ein Krankmacher und dann Macht noch impotent und also jetzt kann ich mich im Detail nicht erinnern. Und der Steinhauser hat das in eine Aussendung getextet und haben halt an die APA geschickt. Nichts ahnend, dass das einschlägt wie eine Bombe. Am nächsten Tag täglich, also stündlich in den Nachrichten, dann Headlines in den Tageszeitungen und ich bin ins Büro gekommen und habe schon gehabt, ah, du Wienerberger sollst vorbeikommen. Bin ich dort eingetroffen, Herr Hochger, wir haben einen Auftrag für Sie. Und es hat dann 4 oder 5 Jahre gedauert, haben wir jedes Jahr 2-3 Millionen Schilling gekriegt und haben den Ziegel in die Höhe gejubelt und den Stahlbeton hinunter bis zugesperrt haben.
Das heißt, da ist aber nicht einmal um eine Studie gegangen, sondern nur um eine Meinungsumfrage. Das heißt, ihr habt über ein Meinungsumfrageinstitut gefragt, gut oder schlecht, Stahlbeton, da ist rauskommen furchtbar schlecht.
Nein, ist Stahlbeton in Zimmerdecken ein Krankmacher?
Ein Krankmacher war
also
die Frage.
Wie kam man auf die Idee, dass das ein Krankmacher sein könnte? Gab es da eine gesellschaftliche oder wissenschaftliche Debatte zu der Zeit?
Also, wir haben uns angeschaut, also wenn du in geschlossenen Räumen bist, in abgeschirmten, also strahlentechnisch, dann ist das nicht sehr gesund. Ja? Und wir haben uns gesagt, okay, mit Stahlbeton in Zimmerdecken, das ist wie in einem faradäischen Käfig, da haben wir schon Untersuchungen gemacht und die waren natürlich sehr widersprüchliche Ergebnisse. Teilweise haben sie gesagt, ja, das ist, hat keine Auswirkungen und andere haben gesagt, na, das hat gewisse Auswirkungen auf die Gesundheit. Und das war gut genug, um zu fragen, was denkt Herr und Frau Österreicher darüber.
Und Medien haben das unreflektiert übernommen, ungeprüft. Die haben gesagt, da gibt es eine Umfrage und die Österreicher sagen, Stahlbeton ist ungesund.
Die haben das unreflektiert übernommen.
Ist das je erschüttert worden? Oder sind wir jetzt alle der Meinung, Stahlbeton ist ungesund, weil du damals dafür gesorgt hast, dass zumindest in Zimmerdecken?
Ich habe das nicht mehr weiterverfolgt. Also.
Aber abschließend jetzt nochmal, das System Hochhöcker hat wieder funktioniert. Das heißt, man hat ein Gesundheitsthema aufgezogen in puncto Stahlbeton, so wie bei der Obermaltine. Kakao macht dick und Zucker und vergiftet die Kinder, aber die Obermaltine ist gesund, hat man jetzt gesagt. Ziegel sind gesund, weil der Stahlbeton, der beeinträchtigt alles Mögliche und deswegen habt ihr auch einen Auftrag von der Wienerberger bekommen.
Das war, was die Zimmerdecken anbelangt, das war sozusagen der Eintritt dann bei der Wienerberger und da sind dann natürlich dann auch andere Themen gespielt worden, nämlich auch zum Beispiel die Energieverlust. Also der Fertigteilbeton, das war ein dünnwandiger, waren dünnwandige Bauten, keine Wärmedämmung. Ziegel hat ganz andere Werte gehabt und alles das haben wir dann auch in die Diskussion eingebracht und das hat halt dazu geführt, dass irgendwann die Bauvorschriften geändert wurden. Also energietechnisch hat es dann schon gewisse auch volkswirtschaftliche Vorteile gehabt.
Das hat auch der Verein Vorrang für Volksgesundheit organisiert oder welcher ist da in Erscheinung getreten?
Na, da haben wir dann schon mehrere Vereine gehabt. Da haben wir den Verein gehabt Natur und Wirtschaft, da war ein Baumeister der Präsident. Im Verein Humanes Wohnen war ein Architekt der Präsident. Und da ist es darum gegangen, verdichteter Flachbau. Ja? Verdichteter Flachbau, da wird Ziegel eingesetzt, kein Fertigteilbeton. Und überall dort, wo wir sozusagen Felder aufgemacht haben für den Ziegel, haben wir auch die entsprechenden Vereine und Argumente gehabt.
Das heißt, für jeden Kunden im Prinzip einen eigenen Verein, der da gewisse Aufgabe gehabt hat, die Öffentlichkeit, ich sage es jetzt brutal, zu täuschen.
Am Beginn waren das eigene Vereine und dann haben wir natürlich erkannt, dass das nicht effizient genug ist. Dann haben wir ein Scanning gemacht, was gibt es für NGOs, welche Themen haben sie, wie kann ich dort die Themen meiner Firmen hineinbringen, wie muss ich sie aufbereiten, dass das immer Win-Win-Situationen sind, nämlich für den Verein, für das NGO und auch für die Firma. Und das haben wir dann weiterhin auch perfektioniert.
Peter, Stefan, wir kommen zum Schluss des ersten Teils unserer Serie. Und ich schlage vor, ich schließe mit einem kleinen Cliffhanger, einer Vorschau auf das, was uns noch erwartet. Und zwar mit einem Zitat aus der Schattenrepublik, wo Peter Hochreger über das Geschäftemachen schreibt, ich zitiere, das Gefühl, ein Geschäft einzufädeln, die richtigen Schrauben zu drehen, einen im Stillen verhandelten Plan ausgeführt zu sehen, ist ein unbeschreiblicher Kick. Es ist wie eine Droge, wie Sex. Und an dem Punkt schlage ich vor, machen wir Schluss für heute. Danke fürs Kommen.
Gerne, gerne.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr dieses Projekt mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Missing Link.